Muco on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V.
Ich bin Bettina Kirchner und begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Leben mit Mukoviszidose. Wir reden, wir sprechen, wir unterhalten uns. Das geht alles ganz automatisch. Kommunikation ist für uns eine alltägliche Selbstverständlichkeit. Auch, weil wir alle glauben zu wissen, wie es geht. Die Realität ist jedoch oft etwas komplexer und die Verständigung läuft nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Gerade bei chronischen Erkrankungen wie der Mukoviszidose spielt Kommunikation eine wichtige Rolle. Ob es darum geht, wie über die Erkrankung allgemein gesprochen wird oder bei der persönlichen Entscheidung von Menschen mit Mukoviszidose und ihren Eltern, wie viel man seinem Umfeld davon erzählen möchte. Heute sprechen wir darüber mit Professor Dr. Sarah Seidel. Sie ist Psychologin und arbeitet als Therapeutin in eigener Praxis und sie ist Mitglied im Team der psychologischen Beratung des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. Hallo, Frau Dr. Seidel.
Hallo, ich grüße Sie.
Können Sie uns zu Beginn kurz sagen, wie Kommunikation eigentlich funktioniert und wo eventuell mögliche Fallstricke lauern?
Ja, Sie haben es ja gerade schon in Ihrer Anmoderation ganz schön gesagt, dass wir eigentlich ja jeden Tag kommunizieren. Und eigentlich sollte man meinen, wir hätten das gelernt im Laufe unseres Lebens und unseres Sprachenerwerbs. Aber dass eben Kommunikation nochmal was ganz anderes ist als eigentlich das Sprechen als solches. Und es gibt da ein ganz einfaches Modell. Das kommt ursprünglich eher aus dem technischen Bereich. Das haben sich zwei Forschenden überlegt. Die waren Mitarbeitenden bei Telefonanbietern. Und die haben ein sogenanntes Sender-Empfänger-Modell sich überlegt. Also die haben geschaut, wie funktioniert Kommunikation. Damals eigentlich tatsächlich noch fürs Telefon. Und überlegt, es gibt einen Sender, also jemand, der eine Nachricht irgendwie kodiert. Und dann gibt es einen Kanal, über den diese Nachricht transportiert wird. Und der Empfänger, der sollte im besten Fall eben die Nachricht, die da kodiert wurde, auch wieder richtig rum enkodieren. Und dann entsteht Kommunikation. Also dann wissen wir, was hat der Sender gesagt, was hat der Empfänger denn dann auch gehört. Und ob das wirklich quasi geklappt hat, ob dieser Prozess gelungen ist, das merkt man dann an dem Feedback, das der Empfänger dann auch gibt. Also ein Beispiel, wenn der Jugendliche am Tisch morgens sagt, ich fühle mich heute sehr müde und die besorgte CF-Mutter dann sagt, um Himmels Willen, vielleicht bahnt sich ein Infekt an, du inhalierst heute am besten gleich sorgfältiger, dann kann das die Nachricht gewesen sein, die der Jugendliche vielleicht gesendet hat. Es hätte aber auch die Nachricht sein können, sowas wie, bitte lass mich heute von der Schule daheim. Ja, also was wir sagen und was ankommt, sind einfach sehr häufig zwei verschiedene Paar Schuhe. Das kennen wir aus dem Alltag und das können wir auch sehr gut in jeglichen CF-Kontexten auch übertragen.
Und das sind dann die Fallstricke.
Ja, quasi dass Kommunikation überhaupt gelingt, finde ich manchmal schon ein Wunder. Es gibt fast mehr Fallstricke als Reinform von Kommunikation. Mhm. Und gerade auch in so einem Bereich, wo es um chronische Erkrankungen geht, das hoch belastet ist mit vielen Gefühlen, da kann man sich manchmal vorstellen, als ob die Gefühle zwischen die Nachricht und das, was man hört, kommt. Ne? Dass sowas kommt wie völlige Überforderung in dem Moment. Oder dass Schuldgefühle dazwischen kommen, dass Ängste dazwischen kommen. Auch bei dem, der was sendet und sich überlegt, wenn ich das so sage, überrascht es den anderen, verletzt es den anderen. Und dass dadurch ja schon ein ganz hoher Filter in der Kommunikation drin ist. Wenn wir das Beispiel Kommunikation zwischen Ärztinnen, Ärzten und PatientInnen haben, dann haben wir das Thema, dass da ein großes Machtgefälle ist oder auch ein ganz großes Unterschied zwischen Wissen. Also werden denn überhaupt passende Worte verwendet, die auch mein Gegenüber versteht? Oder sitze ich vielleicht auch als Patientin mit viel Scham da und finde gar nicht die Worte, die es vielleicht bräuchte, um meine Thematik zu erklären? Und wir haben es in dem Bereich auch viel mit noch Tabus und mit Stigmatisierung zu tun. Also wie spreche ich denn etwas an, wenn ich die Sorge habe, kann das jemand oder ist es zu viel für jemanden? Wie finde ich dafür Worte? Aber vielleicht haben wir dafür in dem Podcast ja auch Zeit,
uns das anzuschauen. Ja, haben wir Zeit. Über chronische Erkrankungen wie die Mukoviszidose zu sprechen, kann für viele Betroffene, wie Sie schon gesagt haben, sehr herausfordernd und schwierig sein. Inwiefern beeinflusst denn das eigene Erleben der Erkrankung das Reden darüber? Und auf der anderen Seite, wie wirkt sich das Sprechen anderer über die Erkrankung auf die Selbstwahrnehmung der Betroffenen aus?
Ich stelle mir das vor wie so eine Brille, durch die die Betroffenen schauen. Und die Brille, die sie aufhaben, die bestimmt eben ihr Erleben aus der Welt und wie sie darüber auch reden. Und das kennen Sie selbst, wenn Sie die rosarote Ich-bin-frisch-verliebt-Brille aufziehen, dann sehen Sie alles um Sie herum einfach schön und hell und Ihnen fallen tolle Momente ein, die Sie auch vielleicht gerne kommunizieren wollen. Und wenn Sie die Ich-bin-tief-betrübt-Brille aufziehen, dann erscheint eben alles um Sie herum auch eher grau und trüb. Und Mukoviszidose ist eben nicht nur eine körperliche Erkrankung, quasi die mit körperlichen Belastungen einhergeht, sondern hat eben auch viele soziale und emotionale Herausforderungen. Und viele, viele Betroffene erleben Phasen der Trauer, vielleicht auch der Wut. Warum habe ich diese Erkrankung? Warum gerade muss ich jetzt im Krankenhaus liegen, während meine beste Freundin ihre Hochzeit feiert? Solche Dinge. Aber eben auch sowas wie Stolz, was man alles geschafft hat und dass man bis hierhin gekommen hat. Und vielleicht auch Stolz für Dinge, die andere nicht so nachempfinden können und von denen es trotzdem wichtig ist, darüber zu sprechen, weil es eben so für die eigene Identitätsbildung wichtig ist und ja, immer hilfreich ist, seinen eigenen Gefühlen Ausdruck zu geben und die irgendwie auch zu kommunizieren. Aber je nachdem, wie ich eben durch diese Brille schaue, habe ich unterschiedliche Arten, wie ich da gerade kommuniziere und wie ich so drauf bin, würde man vielleicht sagen, und wie offen oder zurückhaltend ich eben auch über diese Erkrankung spreche.
Das ist meine Erfahrung.
Hallo, ich heiße Anne, bin 52 Jahre alt. Generell Menschen, mit denen ich langfristig zu tun habe, da bin ich sehr offen damit und empfinde das eigentlich auch als Erleichterung für mich, weil ich dann die Energie und Kraft, die ich habe, nicht da reinstecken muss, um Mukoviszidose zu verheimlichen, sondern eher im Gegenteil bisher mit meiner Offenheit sehr gute Erfahrungen gemacht habe und tolle Unterstützung gefunden habe. Menschen, die ich nur mal kurz treffe oder mit denen ich weiter nichts zu tun habe, da würde ich Mukoviszidose jetzt nicht ins Gespräch bringen. Das ja, macht aus meiner Sicht auch nicht so viel Sinn und hilft auch nicht. Aber insgesamt denke ich für mich, Offenheit ist immer besser und hat mir auch bisher glücklicherweise noch nie geschadet.
Gibt es bestimmte Krankheitsnarrative, also verinnerlichte Denkweisen und Erzählmuster, die Sie bei chronisch kranken Menschen öfters beobachten? Und wenn ja, welche Funktion haben diese?
Vielleicht müsste man erstmal Krankheitsnarrative vielleicht nochmal kurz erklären, was das ist. Das ist sowas wie so, vielleicht Erzählmuster, die kann man schon erkennen in den Gesprächen mit chronisch erkrankten Menschen, übrigens auch bei allen anderen. Das ist eigentlich so auch wieder die Idee, welche Geschichte meines Lebens habe ich, über welche Geschichte habe ich über die Erkrankung, wie sie mit mir zusammenhängt. Und die haben eine ganz, ganz, ganz wichtige Funktion erstmal, weil sie uns helfen, das Erlebte, was damit zusammenhängt, zu verarbeiten, in Worte zu packen, dem Ganzen vielleicht eine Überschrift zu geben und auch damit irgendwie einen Sinn darin zu finden. Eins, was man sicherlich, was auch viele CF-Betroffene sicherlich kennen, Angehörige, BehandlerInnen, ist sicherlich das Narrativ des Kämpfers oder der Kämpferin. Ja, also, dass sie sich eben als jemand beschreiben, der gegen diese Erkrankung ankämpft und die sagt, ich lasse mir mein Leben nicht von der Erkrankung nehmen oder bestimmen. Und es kann unglaublich motivierend und unglaublich kraftgebend auch sein, ja. Aber auf der anderen Seite kann es Druck erzeugen, nämlich Druck, wenn ich das Gefühl habe, irgendwann nach jahrzehntelang in diesem Narrativ gelebt zu haben, ich muss immer stark zu sein und ich muss immer irgendwie dagegen kämpfen und ich habe nicht gelernt, Grenzen zu formulieren oder auch mal zu sagen, hier brauche ich Unterstützung, sondern ich habe wirklich diese Idee, ich bin Kämpferin, übernommen und es ist nur noch die eine Art, wie ich handeln kann. Ein anderes Narrativ wäre das, vielleicht des Schicksals, ja, dass man sagt, das ist mir irgendwie, das ist mein Schicksal, dass ich diese Erkrankung habe. Ist auch manchmal so von den Eltern übergeben worden, vielleicht so, das ist jetzt das. Und das hilft zum einen, es anzunehmen, so vielleicht wie eine Prüfung zu sehen. diese Geschichte. So zu sagen, ich habe das jetzt, das ist eine Prüfung, die es zu akzeptieren gilt und die es zu bestehen gilt in meinem Leben. Aber, und es gibt dann dadurch vielleicht eher Sinn auch. Aber auf der anderen Seite kann es total auch direkt in eine Resignation führen. Ja, wenn das mein Schicksal ist, warum sollte ich kämpfen? Warum sollte ich irgendwas tun, wenn das sowieso vorbestimmt ist? Und noch dritte, vielleicht letztes wichtiges Narrativ ist das der Normalisierung. Kennen wir auch. Dass viele Betroffene betonen, das ist, ich bin normal und ich möchte auch ein komplett normales Leben führen. Und ich möchte dieser Krankheit nicht zu viel oder überhaupt Raum geben. Ich möchte mich für normal verhalten. Ich möchte nach außen hin wie ein komplett gesunder Mensch eben auch mich zeigen. Und das kann ein super guter Schutzmechanismus sein, um sich halt nicht zu reduzieren auf die Krankheit und sich komplett mit ihr zu identifizieren. Aber auch hier führt es manchmal dazu, dass eben irgendwie Grenzen ignoriert werden, weil man sie einfach weg ignoriert, diese Krankheit. Und das bei CF meistens doch nicht so ganz schlau ist auf Dauer. Und dass man sich dadurch einfach irgendwie auch immer wieder in eine Überforderung bringt. Letztendlich, mein Job als Psychologin ist zu schauen, ich sehe diese Narrative wie Werkzeuge an. Ja, ich überlege mir im Gespräch, welches Werkzeug verwendet gerade diese Person, um sein Leben gut zu bewältigen. Und wenn es jetzt der Kämpfer ist, dann anerkenne ich, wow, wie hilfreich ist dieses Werkzeug, dafür eben nicht aufzugeben. Und dann gibt es aber auch die Frage, ist dieses Werkzeug in allen Lebenssituationen hilfreich oder braucht es eben auch manchmal ein anderes Werkzeug? Also würde es nicht manchmal eben auch helfen, eher in eine Unterstützungsidee zu kommen und zu sagen, ich brauche auch noch andere Bewältigungsmechanismen, außer mein Kämpferdasein, außer dieses Werkzeug, um gut mit der Krankheit umzugehen.
Gut zu wissen.
Um den eigenen Weg zur Kommunikation über die Erkrankung zu finden, kann der Austausch mit Menschen in ähnlichen Lebenssituationen hilfreich sein. Der Mukoviszidose e.V. bietet dafür verschiedene Formate an, wie die Online-Treffen für Jugendliche und junge Erwachsene, die Selbsthilfe- und Erwachsenentagungen und das Neudiagnoseseminar. Die Links dazu setzen wir euch in die Shownotes. Ein zentrales Setting, in dem über die Mukoviszidose gesprochen wird, ist die CF-Ambulanz. In unserer Folge zur Adhärenz haben wir schon erfahren, wie wichtig hier für ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Behandlungsteam und Betroffenen und den Eltern ist. Aber die Situation in der Ambulanz ist nicht immer unbelastet und kann zum Beispiel durch die Arzt-Patienten-Hierarchie, Zeitmangel, Scham oder persönliche Antipathie auch herausfordernd sein. Wie kann trotzdem eine gute Kommunikation gelingen?
Sie haben es jetzt ja schon angesprochen, das kam auch schon in der anderen Folge. Das ist einfach so ein, ich sage mal, Dauerbrenner. Das beschäftigt vor allen Dingen Patientinnen, Patientenangehörigen, die kommen. Für die ist das auch oft, diese CF-Ambulanz, dieser Termin, so eine Art wie so eine Prüfung, wie eine Leistungsabfrage. Bin ich gut genug? Da wird die Lungenfunktion gemessen, der FEV1-Wert wird mitgeteilt. Und es hat einen großen Unterschied, wie Ärztinnen und Ärzte das machen. Also wie viel Vertrauen kann ich als Patientin mitbringen in so ein Gespräch? Wie viel Basis ist auch schon da? Und es macht einen großen Unterschied. Ist es immer wieder die gleiche Person, die mich betreut? Fühle ich mich wohl in diesen Räumlichkeiten? Nimmt sich jemand Zeit für mich? Und wir wissen alle, es ist Klinikalltag, es ist stressig, dauernd klingelt irgendwo ein Telefon, irgendjemand kommt herein. Und trotzdem, dass eine Ärztin zu Beginn sagt, ich habe jetzt Zeit für Sie. Und auch wenn das Telefon klingelt, ich gehe kurz dran, aber danach bin ich wieder bei Ihnen. Sie können heute alle Ihre Fragen stellen. Oder auch sowas wie ein Follow-up anzubieten. Häufig sitzen dann Betroffene bei mir und sagen, ich weiß jetzt nicht mal mehr, wie ich diese Tabletten einzunehmen habe. Ich habe vor lauter Aufregung gar nicht mehr zugehört. Und wenn ich dann einfach sage, dann fragen Sie nach, kommen ganz große, erstaunte Augen. Ja, dass es so eine große Hürde ist teilweise, so auch die Zeit der Ärztin vielleicht oder Ärzte nochmal in Anspruch zu nehmen. Und das kann ich als Behandelnder gut abfangen, indem ich sage, und wenn nochmal Fragen sind, dann kommen Sie auf mich zu. Ja, ich habe ein offenes Ohr für Sie. Genauso ist es, dass man stark die Partizipation fordert und auch fördert. Also, dass ich als Patientin, als Patient meine eigene Sichtweise einbringen kann. Dass ich gefragt wird, was denken Sie dazu? Welche Erfahrungen haben Sie dazu gemacht? Wäre das überhaupt für Sie machbar? Ja, manchmal sind ja auch Dinge, die vielleicht Ärztinnen denken, das ist ganz normal. Damit fangen wir jetzt mal an. Fürs Gegenüber eine Riesenherausforderung, weil wir nicht wissen, wie sieht der ihr Kontext zu Hause aus? Haben die Zeit dafür? Haben die Möglichkeiten? Haben die den Raum, der ihnen Ruhe gibt oder Entspannung oder wie auch immer? Lebenskontexte sind einfach so unterschiedlich und meistens scheren wir die einfach alle über einen Kamm. Und da mal zu fragen, wie machen Sie das sonst? Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher gemacht? Was hat gut geklappt? Das öffnet auch und das sind Fragen, die Vertrauen bilden, weil der andere merkt, Mensch, mir wird zugehört, ich bin hier im Mittelpunkt, ich kann mein Gesicht der Dinge schildern und es ist hier wichtig, was ich sage. Und wenn wir erreichen wollen, sowohl bei Kindern, Jugendlichen, aber auch noch im jungen Erwachsenenalter, dass sich die Personen und die Betroffenen wirklich empowern mit ihrer Krankheit, also sagen, ich bin Expertin, Experte für meine Erkrankung, dann können sie das nur, wenn wir ihnen Raum geben, das auch zu füllen und darüber auch Worte zu finden und darüber ins Gespräch zu kommen, wie mache ich das, ich und meine Krankheit und nicht ein hier One-Size-Fits-All-Lösung anzubieten, sondern immer wieder zu schauen für dieses Individuum, was passt denn für die, was passt für denjenigen hier und gerade in dem Moment. Und auch zu sehen, dass es einfach ganz verschiedene Lebensphasen und Lebensbereiche gibt, wo unterschiedliche Kommunikation notwendig ist, unterschiedliche Arten von Reflexion auch fähig sind. Und ich erkenne es sehr in dem Übergang von Kinderambulanz zu Erwachsenenambulanz. Bisher waren die Kinder immer in Begleitung häufig ihrer Eltern. Auf einmal stehen da junge Erwachsene und die sollen das alleine hinbekommen. Da denkt man, ja, die sind ja jetzt vielleicht 18, 21, die kennen das, aber letztendlich haben sie es bis dahin noch gar nie vielleicht alleine gemacht und geübt. Und auch das immer wieder im Blick zu haben, was braucht das Gegenüber, um sich hier gut wohlzufühlen, um hier gut auch sich zu zeigen, auch mit seinen Sorgen, mit schamhaften Gefühlen, die dabei sind.
Sie haben schon verschiedene Lebensbereiche angesprochen. Ein Lebensbereich, in dem die Mukoviszidose einen großen Platz einnimmt, ist die Familie. Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit mit CF-Betroffenen und deren Eltern gemacht? Und was ist hier wichtig für einen guten Austausch, ein einfühlsames Miteinander?
Ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so sehr wie auch bei allen anderen Familien, die es so gibt auf dieser Welt. Ich glaube, wir haben ein paar Spagate zu machen als Eltern. Ja. Den Spagat, und der ist natürlich bei chronischen Erkrankungen größer, zu schaffen zwischen, ja, wie viel Fürsorge bin ich, wie viel Begleitung gebe ich und wie viel lasse ich auch los. Und da bringt es die Erkrankung mit sich, dass ich bestimmte Entwicklungsschritte meinem Kind vielleicht erst später zutraue oder mit mehr Sorge dem begleite. Und dieses Dilemma, sich einfach immer wieder auch einzugestehen, damit miteinander zu sprechen, auch in einer Elternpartnerschaft, in der Allianz mit dem Vater, mit der Mutter und auch mit dem Kind. Und auch diese eigenen Unsicherheiten durchaus zu transportieren und zu sagen, Mensch, auf der einen Seite, ne, fühle ich mich so, ich will dich gar nicht loslassen oder ich habe das Gefühl, ich möchte alles um dich herum abwehren und alles, was ich mache für dich, ist eigentlich dafür da, dass dir gut geht. Und auf der anderen Seite sehe ich ja auch, wie du einfach deine Freiheit brauchst und deinen Freiraum und wie du auch Grenzen austesten willst. Und ich selbst hader da einfach und versuche immer wieder eine gute Balance zu finden. Also sowas auch zu transportieren und dem Kind mitzugeben, dass es nicht nur sieht, meine Mutter, die erschlägt mich vor Liebe, ja, und vor völliger Sorge. Und sie lässt mir überhaupt nichts zu und ich darf nicht mit auf Freizeit oder auf Klassenfahrt oder wie auch immer. Das auch zu kommunizieren, hilft Jugendlichen auch besser damit umzugehen und Kindern. Mir ist wichtig, dass man Geschwister nicht vergisst, weil ich einige Studien auch begleitet habe zum Thema Geschwister. Und es ist einfach oft die Personen sind, die hinten runterfallen, weil sie so viel mit eigenen Emotionen zu kämpfen haben, die sie vielleicht nicht auch noch zeigen. Wenn ich ein Geschwister habe, Kind habe, was stark krank ist, wo ich sehe, dass Mama und Papa sehr belastet sind, dann komme ich vielleicht nicht mit meinen, in Anführungszeichen, kleinen Sorgen, wie ich finde keine Freunde in der Schule gerade oder ich würde auch mal so gern auf den Bauernhof gehen zum Reiten, sondern ich nehme mich zurück. Und wenn ich mich mal vielleicht nicht zurückhalte und trotzdem meinen Raum auch bekomme, dann ist es häufig mit Schuldgefühlen verbunden, dass ich sage, naja, was sind meine Probleme im Gegensatz zu dem meiner kleinen Schwester? Und da einfach auch Räume finden für die Geschwister ist für mich wichtig, so im Blick zu haben. Haben aber die meisten Eltern. Die meisten Eltern, die kommen, die haben sowieso einen Riesenanspruch an sich selbst. Und am meisten sage ich ihnen, entspannt euch ein bisschen. Ja, versucht wirklich auch Familienleben zu leben mit Ritualen, mit Dingen, die euch gut tun und die auch gar nichts mit CF zu tun haben. Mhm. Und das gilt, glaube ich, auch für unsere gesamte Gesellschaft. Wie so ein Elternlebens- und Familienleben ist einfach auch verbunden mit Konflikten. Und das ist völlig in Ordnung, dass es Konflikte gibt. Es ist eher die Art wieder, wenn wir uns unsere Brille denken, wie gucke ich auf Konflikte? Und wenn ich auf die Konflikte schaue, dass ich sage, das ist eine Chance, das zeigt mir, dass ich da irgendwie noch nicht eine gute Lösung gefunden habe oder dass wir hier Klarheit brauchen zu einem bestimmten Bereich, dann kann ich auch besser in die Konflikte gehen, die ich da habe, egal ob es mit meinem Partner, meiner Partnerin ist oder mit den Kindern, weil es eher getrieben ist von der Idee, der Konflikt will uns was sagen. Und wenn wir das sehen und mit dem arbeiten, dann kommen wir irgendwie auf eine bessere Ebene wieder mit als Familie zusammen.
In Kontakt mit Freunden, in Partnerschaften oder im Arbeitskontext steht es Menschen mit CF ja frei, ob, wann und wie viel sie über ihre Erkrankung erzählen wollen. Welche Gedanken und Gefühle beeinflussen diese Kommunikationsentscheidung? Und haben Sie Tipps oder Hinweise für einen konstruktiven Umgang damit?
Hier spielen auch wieder ganz, ganz viele, viele unterschiedliche Gefühle mit rein. Ja, also sage ich das, werde ich dann stigmatisiert, werde ich nicht mehr eingeladen auf Partys. Wenn ich das erzähle, was denken die anderen über mich? Mögen die mich noch? Das hat ja auch so Unsicherheiten zu tun. Ich habe das häufig im Kontext, wenn junge Erwachsene die ersten Beziehungen eingehen. Wie viel sage ich von meiner Erkrankung? Möchte der andere mich dann überhaupt noch daten? Dann haben die oft die Erfahrung gemacht, sie haben es gesagt. Und der andere ist ins Internet gegangen, hat Mukoviszidose gegoogelt, hat den Schreck seines Lebens gekriegt, hat sich nie wieder gemeldet und hat eben mal wieder nicht auf das Individuum, auf die Person, die vor ihm ist, eigentlich gehört. Sondern wir versuchen dann im Außen irgendwelche Informationen zu bekommen, die vielleicht mit dem, wie es wirklich ist, gar nichts zu tun hat. Und Personen haben ja auch, was wir vorhin auch gesehen haben, so ein Bedürfnis eben nach Normalität. Und wenn ich jetzt hier mit meiner Krankheit komme, steht diese Krankheit dann im Vordergrund, werde ich noch als Mensch gesehen. Es geht jetzt letztendlich immer wieder darum, ich möchte als Mensch gesehen werden und nicht als Mensch, der diese Krankheit hat, aber nicht der von dieser Krankheit bestimmt wird. Und dafür braucht es Vertrauen und Nähe. Und was ich auch immer rate, gerade auch zwischen dem Arbeitskontext, wirklich praktische Erwägungen. Also eine Selbstreflexion, was möchte ich erreichen mit der Mitteilung, mit der Information, die ich gebe, mit der Kommunikation, die ich jetzt anstoße. Möchte ich, dass jemand Verständnis für mich hat? Möchte ich eine Grenze setzen? Will ich, dass meine Arbeitszeiten reduziert werden, dass meine Kolleginnen irgendwie mehr Rücksicht auf was nehmen? Und dann schrittweise sich zu öffnen. Einfach nur so viel teilen, wie man sich selbst auch zutraut, wo man sich selbst mit wohlfühlt. Und sich nicht verleiten lassen, wenn jemand nachfragt, und wie ist denn das? Und musst du da, was machst du da? Und was bedeutet das? Und vielleicht auch einfach intime Fragen stellt oder übergriffige Fragen. Kannst du überhaupt Kinder kriegen? Oder wirst du überhaupt dein Rentenalter erleben? Also wirklich sehr verletzend übergriffige Fragen, die durchaus vorkommen. Ein klares Stopp zu setzen. Sagen, Stopp, das, was ich jetzt erzählt habe, das habe ich erzählt und das möchte ich teilen. Und bei dem Rest muss ich mir erst nochmal Gedanken machen. Man ist ja nicht gezwungen, nur weil jemand fragt, zu antworten. Man kann auch deutlich rückmelden, Moment, das hier gerade war unpassend und wie ich damit umgehe, muss ich auch nicht in dem Moment entscheiden, sondern kann ich sagen, ich guck mal, was davon, wenn es dich wirklich interessiert oder wenn es eine Frage ist, die wichtig in dem Moment ist, wie ich die beantworten kann, dass es für mich passt. Und zu sagen, darüber möchte ich jetzt nicht reden, ist eine total adäquate Antwort auf übergriffige oder grenzverletzende Fragen. Ja. Und vielleicht oder auch immer wieder sich Unterstützung zu suchen, fragen, wie machst du denn das oder wie hast du das gemacht? Oder auch in so einer Frage mal rückzufragen, wenn ich dich das gefragt hätte, wie hätte sich das denn angefühlt für dich in dem Moment?
Das ist meine Erfahrung.
Mein Name ist Tatjana, ich bin 35 Jahre alt, komme aus dem Süden von Deutschland, probiere aber möglichst dialektfrei zu sprechen. Da ich von Natur aus ein offener und kommunikationsfreudiger Mensch bin, habe ich nie groß mit der Krankheit hinter dem Berg gehalten. Zumal vor der Modulationstherapie es ja auch kaum möglich war, die Hustenanfälle zu verstecken. Aber warum sollte man dies auch? Denn es gehört nun mal zu meinem Leben und meinem Alltag dazu. Für mich hat es meistens nur Vorteile gebracht, denn die meisten Menschen sind offen und interessiert und nehmen gerne Rücksicht. Zum Beispiel bei der Wahl meines Ausbildungsberufes war es für die Firma von Vorteil, denn so konnten sie ihre sozusagen Behindertenquote erfüllen und haben steuerrechtliche Vorteile geltend machen können. Ich hatte dadurch mehr Urlaubstage und natürlich auch mehr Verständnis vom Arbeitgeber für Krankheitstage oder auch von Kollegen. In meinem jetzigen Umfeld und mit dem Erwachsenensein weiß natürlich jeder Bescheid. Aber man wägt natürlich ab, ob es nur eine kurze Bekanntschaft ist oder ob die Person länger an meinem Leben teilhaben. Da ich oft auf Reisen bin, ist es auch oftmals hier notwendig oder von Vorteil, wenn ich zum Beispiel bei Reisegruppen einfach Bescheid sage, dass ich manchmal nicht so gut belastbar bin, damit einfach etwas mehr Rücksicht genommen werden kann. Und weltweit habe ich da eher Vorteile durch Ermäßigung, Rücksicht, Freundlichkeit anderer Menschen erfahren und würde das jedem nur ans Herz legen. Denn Verheimlichen bringt keine Vorteile und es ist ja auch schön, irgendwie ein bisschen Lobbyarbeit für diese Krankheit zu machen, die man ja doch von außen nicht mehr wirklich ansieht.
Moin, Jasper hier. Wie erzähle ich von meiner Muko? Das hängt immer ganz davon ab, wem ich gegenüber bin. Und auch ganz stark finde ich, was für eine Situation ist das. Zum Beispiel meinen Arbeitskollegen, sobald die Erkältungssymptome haben, sage ich denen, sie sollen bloß nach Hause gehen und sich auskurieren. Aber wenn ich mal wieder einen Tag habe, wo ich richtig produktiv viel Schleim hochkriege und den ganzen Tag am Husten bin und mir meine Kollegen dann sagen, Jasper, jetzt müsstest du aber mal nach Hause, ist das eine gute Gelegenheit, den Leuten so ein bisschen von meiner Muko zu erklären und zu sagen, warum ich vielleicht keine Erkältung habe und in dem Fall auch nicht nach Hause muss. Umgekehrt ist aber zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber, meinem Chef, da ist das, also weiß ich nicht, da hat sich die Gelegenheit, sage ich mal, nicht so richtig ergeben, sondern da bin ich halt irgendwann in der Probezeit, als ich das Gefühl hatte, mein Chef hat mich jetzt mittlerweile lang genug kennengelernt und schätzen gelernt, bin ich einfach auf ihn zugegangen, habe gesagt, und Chef, ich habe übrigens Muko, ich bin schwerbehindert, das und das sind meine persönlichen Symptome, die Arbeit im Zweifel auch null beeinträchtigen und dann war das alles gar kein Problem.
Frau Dr. Seidel, wenn man als CF-Betroffener oder auch als Elternteil seine Bedürfnisse nicht erfolgreich kommunizieren konnte, wie kann man denn bei Bedarf Grenzen aufzeigen und durchsetzen? Da haben Sie ja eben schon so ein bisschen was gesagt, aber es geht ja auch noch vielleicht besser.
Es geht oder immer anders. Noch tiefer. Genau, ich habe immer noch was dazu sagen. Erstmal sich klar zu machen, das ist unwahrscheinlich schwierig. Ja? Die meisten von uns haben nicht gelernt, Grenzen klar zu kommunizieren und das auch ohne schlechtes Gewissen zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir einfach erstmal von Natur aus halt dazugehören wollen, dass wir die Nähe suchen zu anderen, dass wir gerne jemandem zustimmen, weil es uns auch das Gefühl gibt der Zugehörigkeit. Daher ist dieser Punkt, Grenzen setzen, in dem Moment Nein sagen, einfach ein super schwieriger für ganz, ganz viele von uns. Und es ist erstmal sehr hilfreich häufig, sich damit zu entlasten und zu sagen, hey, bist nicht damit alleine, es geht den meisten so. Und trotzdem kann ich schauen, wie es mir das nächste Mal besser gelingt. Ja, weil es mir hilft, Beziehungen gesund zu gestalten. Mich nicht das Gefühl zu haben, ich gehe hier zu tief in was rein und fühle mich danach wie ausgezogen und habe das Gefühl, ich habe mich jetzt verloren. Ja. Und was hilft, sind so ein paar Schritte. Zum Beispiel der erste Schritt wäre, sich Klarheit zu schaffen. Ja. Also sich selbst klar zu machen, was brauche ich eigentlich und was tut mir gut und wo sind meine eigenen Grenzen. Das braucht eine Zeit, wirklich zu schauen. Es hilft vielleicht ab und zu, das wie eine Übung zu machen und daraus eine Gewohnheit zu tun. Jedes Mal, wenn Sie auf der Toilette sitzen, sich kurz zu überlegen, wie geht es mir gerade und welche Bedürfnisse habe ich. Nur für sich selbst. Sie müssen es gar nicht kommunizieren, aber für sich selbst eine Methode an die Hand zu bekommen, wie kann ich rausfinden, was eigentlich meine Bedürfnisse sind, was ich gerade mag und ob gerade Grenzen überschritten werden. Das Zweite, das hört man sehr häufig, aber ist halt eben auch so, dass es hilft, in Ich-Botschaften. Ja? Also anstatt zu sagen und Fingerpointing zu machen und mit Vorwürfen zu kommen und du hast jetzt wieder meine Grenze überschritten, du hörst mir nie zu, obwohl ich dir schon 1000 Mal gesagt habe, dass du das nicht machen sollst, ist einfach hilfreich zu sagen, hier, ich fühle mich überfordert oder ich fühle mich völlig alleingelassen gerade. Und von sich zu sprechen. Weil wenn wir von uns selbst sprechen, dann entlastet es den anderen wiederum. Und der ist viel offener, auf die andere Perspektive einzuschauen. Das können Sie schauen, wenn ich jetzt zu Ihnen sage, und Sie haben schon wieder hier nicht mehr zugehört, dann kommen Sie direkt in Rechtfertigung und denken, ja, aber das stimmt doch gar nicht, ich sitze hier doch die ganze Zeit und höre brav mit. Sie versuchen also sofort irgendwie einen Gegenangriff, ein Gegenargument zu finden, während ich sage, ich habe das Gefühl, dann sind Sie viel mehr auf meiner Seite und schauen erstmal, Mensch, wie kommt denn das zu dem Gefühl und was ist vielleicht da auch mein Anteil dabei? Und der dritte Schritt wäre, konkret zu werden. Also statt zu sagen, nie bist du an meiner Seite, immer muss ich alles alleine machen, vielleicht zu sagen, du, ich brauche abends eine Stunde Zeit für meine Therapien oder für meine Inhalation, könntest du dich in der Zeit bitte um die Kinder kümmern? Das ermöglicht auch dem anderen zu wissen, was ist überhaupt die Grenze, wo ist es und wie kann ich hilfreich sein für den anderen. Es ist ja nicht so, dass wir dem anderen, wenn wir Grenzen übersehen, wenn wir Grenzen verletzen, das meistens absichtlich machen, sondern es ist, weil wir in unserem Film drin sind und das Gefühl haben, wir müssen jetzt oder ich will noch geschwind oder vielleicht hilft es sogar dem anderen. Und wenn der andere mir widerspiegelt, dass das und das wäre es, was mir jetzt tatsächlich helfen könnte, dann hilft es dem anderen zu wissen, was er denn konkret tun könnte.
So eine Erleichterung dann auch, ne?
Ja, eine Erleichterung und auch eine Freude. So, jetzt weiß ich, was es ist. Auch wenn es das nur ist, dass ich dir die Kinder abnehme, das mache ich gerne. Und dadurch auch ein Miteinander, was dann auch passiert und geschieht.
Am Anfang haben wir die Macht der Sprache bereits thematisiert. Viele Eltern und Betroffene berichten, dass ihnen kritische oder unsensible Aussagen über die Erkrankung oder ihren Umgang damit sehr stark in Erinnerung geblieben sind. Haben Sie einen Alltagstipp für uns alle, wie wir verantwortungsbewusster kommunizieren können?
Nur einen. Das machen Sie es mir schwer. Dürfen es auch mehr sein.
Können auch zwei sein.
Das erste ist wieder, sich bewusst zu machen, Mensch, es ist eine komplexe Angelegenheit und man macht Fehler. Das ist ein wichtiger Alltagstipp, sich zu gehen. Wenn ich kommuniziere, werde ich Fehler machen. Und das ist auch in Ordnung und wird auch in den meisten Fällen akzeptiert werden und hält auch eine Beziehung, eine gute Beziehung stand. Was, glaube ich, immer hilft, ist, statt bewerten, empathisch reagieren. Statt dass wir gleich eine eigene Meinung haben und wissen, wie es der andere vielleicht machen sollte, wir einfach mal beim Gegenüber bleiben. Sehr oft sind wir sehr schnell in dieser Rolle, ich weiß, was dir gut tut. Oder ich erzähle dir mal, was mir damals geholfen hat. Ach, du hast Mukoviz. Ich hatte auch mal eine Bronchitis. Und da hat mir ja Ruhe ganz gut getan. Das bringt demjenigen nichts. Ja? Statt zu fragen, wie ist es bei dir? Was tut dir gut? Welche Dinge hast du schon ausprobiert? Und auch, wie kann ich dich unterstützen? Ne? Da sind wir viel mehr beim Gegenüber als bei uns. Und das entlastet uns auch im Gespräch viel mehr, weil wir nicht die Lösung haben müssen. Wir brauchen nicht zu wissen, wo es lang geht. Der andere weiß das schon ganz gut. Was er braucht, ist jemand, der zuhört, der bei ihm ist, der vielleicht auch eine Wertschätzung ausdrückt und sagt, boah, ich finde es toll, wie du das machst. Ich bewundere dich da total. Ne? Der einem wirklich sieht, wieder als Person und als Mensch mit all den ganzen Dingen, die man eben noch im Gepäck hat und nicht mit irgendwelchen klischeehaften Dingen kommt, wie, ach, das wird alles gut wieder. Manchmal wird nicht alles gut. Und es ist wichtig, dass auch wir da eine Begleitung haben. Dass wir auch als Menschen lernen, wie kann ich wirklich in schwierigen Situationen, wo mir die Worte fehlen, trotzdem als Mensch dabei bleiben und in Beziehung gehen. Und wenn mir Worte fehlen, dann ist Schweigen meistens auch total okay. Worte helfen gar nicht immer, alles besser zu machen oder zu heilen. Meistens ist einfach die andere Person, die bei einem ist und den Rahmen hält und einem den Raum gibt, die es braucht.
Gibt es eine Situation, die Ihnen rund um das heutige Thema besonders in Erinnerung geblieben ist, die Sie nicht so schnell vergessen können?
Ich finde, da gibt es bei der Kommunikation so ein paar richtige Hammersätze, die rausgehauen werden manchmal. Und ich habe einen Patienten in Beratung gehabt, das ist mir sehr durch die krasse Konsequenz auch in Erinnerung geblieben. Da wurde gesagt, als junger Patient, als Kind, das ist jetzt wirklich hart, es tut mir leid, was kommt, zu den Eltern, sie müssen nicht auf den Führerschein sparen, den wird er sowieso nie machen.
Ja.
Und das war so ein Satz, den hat der Patient wirklich übernommen. Auch die Eltern haben den übernommen im Sinne von, du musst dich nicht anstrengen in der Schule. du genießt dein Leben, solange es geht, was dazu geführt hat, dass er jegliche Drogen ausprobiert hat, dass er Alkohol ausprobiert hat, dass er eben nicht einen guten Job irgendwie gefunden hat, weil er dachte, warum sollte ich lernen? Und jetzt gibt es Kaftrio, der Patient ist über 40, dem geht's blendend. Und es ist einfach, ja, diese Kommunikation damals hat ihm heute, fällt ihm immer noch auf die Füße, weil jemand so unbedacht war damals. Und diese Worte zeigen, wie machtvoll sie sein können und wie gut wir drauf schauen sollten, was wir tatsächlich sagen und wie wir es formulieren. Vielleicht hat der Arzt danach noch 1000 Mal gesagt, Mensch, du entwickelst dich super, ne? Oder das macht sich gerade prima. Aber dieser eine Satz hat einfach ganz viel. Er hat ein Narrativ in dieser Familie erzeugt.
Hat ganz viel kaputt gemacht.
Ja.
Abschließend noch meine Frage an Sie, Dr. Seidel. Wie sind Sie eigentlich zu dem Thema Mukoviszidose gekommen? Gab es da einen Anlass?
durch eine TFlerin tatsächlich. Da hatte ich eine Praxis im Vorort von Stuttgart und die Patientin konnte nicht mehr in die Ambulanz kommen und hat nach Hausbesuchen gefragt. Das machen Psychologinnen sehr ungern. Das gehört nicht zu unserer Idee von Rolle. Aber ich hatte mich da gleich zu bereit erklärt. Und so bin ich in den Kontakt mit dieser Mukopatientin gekommen, die mir sehr wichtig war irgendwann. Und dann bin ich drin geblieben. Und jetzt sind es über 10 Jahre, habe ich jetzt auch schon drauf geguckt aufs Datum. Und immer wieder hatte ich so das Gefühl, oh, wäre es jetzt nicht Zeit, auch wieder dieses Kapitel zu schließen. Aber ich muss sagen, mir sind die Menschen so ans Herzen gewachsen und ihre Biografien. Und es ist einfach, hat mich nicht nur als Therapeutin, sondern auch als Mensch viel weitergebracht. Die Gespräche mit ihnen, ich habe ganz viel lernen dürfen von Mukoviszidose-Patienten, ihren Angehörigen, wie die so ihr Leben meistern, dass ich dachte, nee, das bleibt noch ein bisschen erhalten.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Dr. Sarah Seidel.
Ja, vielen, vielen Dank und viel Spaß beim guten Kommunizieren.
Das war Muko on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. Nächsten Monat gibt's eine neue Folge. Am besten abonniert ihr uns direkt bei eurem Podcast-Anbieter. Schickt uns gern eure Erfahrungen, Fragen und Themenwünsche an podcast@muko.info.